Heute starten wir unsere neue Gedankenreihe. Am Anfang schuf Gott, das Mutmachlied. Ich freue mich schon eine ganze Weile darauf. Ganz besonders hat sich auch Volker Mulak drauf gefreut, unser Pastor, der auch die Predigt eigentlich vorbereitet hat. Leider liegt er jetzt aber krank im Bett. Zum ersten Mal in seinem Berufsleben passiert ihm sowas. Sabine Schneider springt freundlicherweise ein und wird seine Predigt lesen. Vielen Dank. Aber es gibt noch mehr als die Predigt. Lasst euch überraschen.
Weißt du, Benjamin, diese Schöpfungsgephase, diese ach so wichtigen Erzählungen, ich kann sie einfach nicht mehr hören. Die gehen mir sowas von auf den Geist.
Du meinst das große Schöpfungsgedicht unserer babylonischen Herrscher, das wir alle lernen müssen? Das Schöpfungsgedicht Enuma Elish?
Ja, genau. Enuma Elish. Als droben der Himmel noch nicht existierte und unten die Erde noch nicht war. Glaubst du, das interessiert später noch irgendjemand? Das kennt später keiner mehr.
Es sei denn, im 19. Jahrhundert findet man die Steinbibliothek der Babylonier.
Ja, und du meinst, dass dann noch jemand diese 7 Tontafel mit 1000 Zeilen in Keilschrift lesen kann? Die Armen. Das würde ich nicht freiwillig machen. Haben wir im babylonischen Umerziehungsunterricht lernen müssen. Komm, hör auf. Ich habe doch gesagt, ich kann es nicht mehr hören.
Tja, so ist das, wenn man in der Verbannung ist. Wir sind Juden und wurden verschleppt und leben jetzt in einem fremden Land unter fremden Menschen und unter fremden Göttern. Wir müssen deren heilige Texte lernen.
Ja, leider. Diese anderen Gottheiten, mit denen werde ich einfach nicht warm. Unser Gott, Adonai, sein Name sei gepriesen. Ist doch ganz anders.
Aber manchmal sind andere Religionen auch interessant. Ich habe in der letzten Woche einen griechischen Kaufmann getroffen. Der Grieche erzählte, bei ihnen heißen die Urgötter Gaia, Kronos, Uranos.
Lustige Namen. Aber bei denen gibt es auch einen ständigen Kampf der Götter. Was bei den Babyloniern der Gott Marduk ist, ist bei denen Zeus. Der herrscht im Himmel. Und ein Gott namens Poseidon gebietet über das Wasser. Und ein Gott des Hades über das Totenreich. Weißt du, was mich da wirklich irritiert?
Ich kann's mir denken. Adonai, sein Name sei gepriesen. Der ist der Lebendige, er allein. Das mit den Göttern und deren Kämpfen, das sieht mir sehr wie unser menschliches Leben aus.
Ja, mir auch. Ich denke, unsere Priesterkollegen haben recht. Die meinen, weil sich unser Volk von unserem Gott abwandte und weil wir immer auch die anderen Götter unserer mächtigen Nachbarn verehrten, deswegen ließ Adonai unsere Deportation zu.
Du meinst wirklich, ein Gott lässt zu, dass sein eigener Tempel zerstört wird? Hammer! Das wird Zeit brauchen, bis das alle Juden glauben.
Inzwischen müssen wir uns zu allem Überfluss mit der babylonischen Schöpfungsgedöns beschäftigen. Hinter jeder Naturgewalt muss man einen Gott fürchten. Das ist lächerlich.
Ja, du hast recht. Das ist lächerlich.
Ja, natürlich habe ich recht. Und einen richtigen Plan für diese Welt haben diese Götter auch nicht.
Weißt du was, Joshua? Wir schreiben eine neue Geschichte vom Anfang. Aus unserem Glauben heraus.
Aber wir haben doch die Erzählung aus Jerusalem, vom Garten Eden.
Ja, die ist mir auch ans Herz gewachsen. Aber ich denke, wir müssen auf Enuma Elish reagieren. Wir jüdischen Priester ohne Tempel, wir sollten ein neues Schöpfungsgedicht schreiben, wie die Babylonier, nur besser. Ein Lied, das zeigt, wie die Welt ist. Böse. Chaos und Finsternis zunächst. Aber dann kommt unser Gott und bringt Hoffnung. Licht. Kein kämpfender, menschlicher Gott, sondern ein majestätischer, göttlicher Gott, der spricht und es geschieht.
Ja, das klingt sehr erhaben. Cool. Wir schreiben ein ganzes Lied mit vielen Strophen, die unsere Lebensgrundlage besingen. Gott schenkt uns Raum zum Leben, egal wo, sogar in Babylonien. Und wir brauchen einen Blick dafür, dass wir Gott auch ohne Tempel verehren können. Wir nehmen die Struktur der Schöpfung, wie bei den Babyloniern, aber wir nehmen einen Rhythmus, geordnet nach Tagen, und landen dann automatisch beim 7. Tag.
Unserem Sabbat. Genial. Damit ist dann alles klar.
Psst. Mehr sagen wir nicht. Für uns Juden ist alles klar. Lass die Babylonier ruhig rätseln.
Genau. Sollen die Babylonier und alle nach ihnen mal kräftig rumrätseln, warum wir von Schöpfungstagen sprechen. Das wird für Gesprächsstoff sorgen. Für Jahrhunderte. So machen wir eine richtige Gegengeschichte. Am Anfang schuf Adonai den Himmel und die Erde. So beginnen wir.
Ja, ein fetziges Gedicht. Zum Singen. Ein echtes Mutmachlied.
Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war noch wirr und leer und Dunkelheit herrschte über dem Urmeer. Aber Gottes Geist schwebte über dem Wasser.
Da sprach Gott, Licht soll entstehen.
Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott trennte das Licht von der Dunkelheit. Er nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, ein Tag.
Und Gott sprach, ein Dach wölbe sich mitten im Urmeer. Es soll das Wasser darunter von dem Wasser darüber trennen.
Und so geschah es. Gott machte das Dach und trennte das Wasser darunter von dem Wasser darüber. Gott nannte das Dach Himmel, es wurde Abend und wieder Morgen, ein zweiter Tag.
Und Gott sprach, das Wasser unter dem Himmel soll sich in einem Becken sammeln, das feste Land soll sichtbar werden.
Und so geschah es. Gott nannte das feste Land Erde und das Wasser Meer. Und Gott sah, dass es gut war.
Und Gott sprach, die Erde soll Pflanzen sprießen lassen, Gewächse, die Samen tragen. Sie soll auch Bäume hervorbringen mit eigenen Früchten und Samen in den Früchten.
Und so geschah es. Die Erde brachte Pflanzen hervor, Gewächse mit ihrem eigenen Samen. Und sie ließ Bäume wachsen mit eigenen Früchten und Samen in den Früchten. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und wieder Morgen, ein dritter Tag.
Und Gott sprach, Lichter sollen am Himmel erscheinen, um Tag und Nacht voneinander zu trennen. Sie sollen auch die Festtage und den Lauf der Tage und Jahre anzeigen. Als Leuchten sollen sie am Himmel stehen und der Erde Licht geben.
Und so geschah es. Gott machte zwei große Lichter. Das größere Licht sollte den Tag beherrschen und das kleinere die Nacht. Und er machte auch die Sterne. Gott befestigte sie am Himmel, um der Erde Licht zu geben. Am Tag und in der Nacht sollten sie herrschen und das Licht von der Dunkelheit trennen. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und wieder Morgen, ein vierter Tag.
Und Gott sprach, das Wasser soll von Lebewesen wimmeln, zwischen Himmel und Erde sollen Vögel fliegen.
Gott schuf die großen Meerestiere und alle Arten von Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt. Und er schuf alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut war.
Und Gott segnete sie. Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt das ganze Meer. Auch ihr Vögel soll zahlreich werden auf der Erde.
Es wurde Abend und wieder Morgen, ein fünfter Tag.
Und Gott sprach, die Erde soll Lebewesen hervorbringen, alle Arten von Vieh, alles, was auf ihr kriecht und krabbelt, und alle wilden Tiere.
Und so geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was sich am Boden bewegt. Er machte sie alle nach ihrer eigenen Art. Und Gott sah, dass es gut war.
Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Herrschen sollen sie über die Fische im Meer und über die Vögel in der Luft. Sie sollen Macht haben über das Vieh und über die ganze Erde. Und sie sollen über alles gebieten, was sich am Boden bewegt.
Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie. Er schuf sie als Mann und als Frau.
Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Tiere im Meer und in der Luft. Bestimmt über das Vieh und alles Getier am Boden.
Und Gott sprach, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen auf der Erde, die Samen hervorbringen. Dazu alle Baumfrüchte, die Kerne enthalten. Die grünen Pflanzen sollen Futter für die Tiere sein. Alle Tiere auf der Erde und alle Vögel in der Luft sollen sie fressen. Ebenso sind sie Futter für alles, was am Boden kriecht und krabbelt.
Und so geschah es. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag.
So wurden Himmel und Erde vollendet, mit allem, was darin ist. Am siebten Tag vollendete Gott seine Werke, die er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Gott segnete den siebten Tag und nannte ihn heilig, denn an diesem Tag ruhte er aus von all seinen Werken, die er geschaffen hatte. Dies ist die Entstehung von Himmel und Erde, so wurden sie geschaffen.
Das Mutmach-Lied. Heute starten wir in unsere neue Gedankenreihe auf etwas unkonventionelle Art und Weise. Und es geht um die Einführung in unseren Text. Unsere diesjährige Gedankenreihe besteht ja nur aus einem einzigen Bibeltext. Aber was ist das für ein Text? Die erste Schöpfungserzählung gehört zu den bekanntesten Texten der Bibel. Und viele von uns kennen sie seit Kindertagen. Fangen wir also an, uns mit diesem aussagestarken Text zu beschäftigen. Volker schreibt: Dieser Text hat mich in meinen Vorbereitungen immer wieder tief berührt. Und er ist sich sicher, dieser Text wird uns verändern und begeistern. Seien wir also neugierig. Die erste Frage, die sich uns stellt, ist: Wie ist überhaupt dieser Text geschrieben worden? Wann und wozu ist er entstanden? Was ist das für eine Textsorte? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir zunächst beantworten müssen. Carsten und Johannes, ihr habt uns da so super mit hineingenommen in die Zeit des babylonischen Exils. Der babylonische König Nebukadnezar II. Eroberte im 6. Jahrhundert vor Christus Jerusalem und er deportierte die Oberschicht nach Babylon. Und mit dieser Massendeportation steckten die Juden in der schlimmsten Krise ihrer Geschichte. Ihre individuellen Lebenshäuser waren zerstört. Aber auch der Tempel, das Haus ihres Gottes, zerstört. Damit hatten sie alles verloren. Alle Fundamente, ihre Struktur, jeden Lebensraum. Psalm 137 beschreibt das so: Sie saßen an den Wassern zu Babel und weinten, wenn sie an Zion gedachten. Wie sollten sie ihren Gott Jahwe weiter verehren ohne Tempel? Wie begegnet man einem Gott, der sein Haus, seinen Tempel verloren hat? Auf die Babylonier wirkte ihr Glaube lächerlich und sie selbst verzweifelten. Sie versanken in einem Meer von Sorgen. Und dann mussten sie sich auch noch in diesem fremden Land mit einer fremden Religion auseinandersetzen. Gerade ihre Priester waren sehr herausgefordert. Sie waren konfrontiert mit den babylonischen Schöpfungsmythen und mussten sich damit auseinandersetzen und herausfinden, wer hat jetzt recht. Und da waren so ganz ungewohnte Dinge. Die Babylonier glaubten, dass vor der Erschaffung der Welt die drachenartige Göttin des Salzwassers und des Chaos mit Namen Tiamat so mächtig war, dass sie alle anderen Götter vernichten wollte. Und weil keiner der älteren Götter sie bezwingen konnte, trat schließlich der junge Gott Marduk zum Kampf gegen sie an und besiegte sie. Den Leib der toten Göttin spaltete er dann und machte daraus den Himmel und die Erde. Und weil Marduk in Babylon wohnte, sorgte er dafür, dass die Babylonier die Welt beherrschten. Sonne, Mond und Sterne sind ebenfalls Götter für die Babylonier, die man unbedingt verehren muss. Und sie glaubten, dass die Menschen erschaffen wurden, um den Göttern lästige und mühselige Pflichten abzunehmen, damit sich die Götter ausruhen können und es bequem haben. Das waren solche Dinge, die zum Schöpfungsmythos der Babylonier gehörten. Und da half den Juden die alte Erzählung vom Paradiesgarten auch irgendwie nicht weiter. Neue Fragen brauchten Antworten. Und mehr noch, die Juden in Babylon fragten sich, ob es für sie noch Raum gibt, in dem sie glauben und leben konnten. In dieser Zeit nahmen geisterfüllte Priester die Herausforderung an und sie schrieben eine weitere Schöpfungserzählung, den Text, den wir gehört haben und mit dem die Bibel beginnt. Dabei ist wichtig, dieser Text ist kein Schöpfungsbericht. Er ist auch nicht wirklich eine Erzählung, sondern eher ein Gedicht. Das Wort Text kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich Gewebe. Und unser Text hat wirklich ein auffälliges Gewebe. So refrainartig kommen einzelne Redewendungen immer wieder vor. Durch unsere Lesung wurde das deutlich. Und Gott sprach. Und es geschah. Und Gott nannte. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der so und so vielte Tag. Immer wieder kehren diese Formulierungen wieder. Und zu diesen Refrainformeln kommen dann die Strophen, die einzelnen Schöpfungstage. Der Alttestamentler Erich Zenger spricht daher von einem Lied. Das muss bei uns ankommen. Das muss mal sacken. Das ist ein Gedicht, ein Lied, ein Mutmachlied. Es ist kein Text für den Biologieunterricht, wenn es um das Thema die Entstehung der Welt geht. Dieses Lied gibt keine Antworten auf naturwissenschaftliche Fragen. Wann hat Gott die Welt gemacht und wie? Das Wort Schöpfung, es kommt in dem Text gar nicht vor. Es geht nicht um die Entstehung der Welt. Dieses Lied kennt die Fragen um den Urknall und die Evolution gar nicht und kann sie daher auch nicht beantworten. Mit unserem Lied sind wir nicht in einer Wissenschaftssendung à la Terra X oder bei Ranga Yogeshwar mit Quarks und Co. Dieses Lied gibt Antworten auf die Frage, ob es überhaupt noch ein Zuhause für Menschen in einer Krise gibt. Ob es ein Lebenshaus gibt für uns Menschen, wenn alles zerstört ist. Dieses Lied gibt Antworten darauf, ob wir Menschen eine Würde haben und ob unsere Bestimmung wirklich ist, Götter zu bedienen. Dieses Lied gibt Antworten darauf, ob die Gestirne Götter sind oder nicht. Dieses Lied gibt Antworten darauf, wie man trotz Krisen, Depressionen, Sorgen mehr und Chaos leben, ja, überleben kann. Und schließlich gibt dieses Lied eine geniale Antwort darauf, wie man Gott ohne Tempel begegnen kann. Der siebte Tag. Deswegen die Zeitstruktur, die Tage. Schauen wir uns das genauer an. Auf dieser Folie wird das sehr schön deutlich. Zuerst schafft Gott das Licht, aber ohne Lichtquellen. Sonderbar. Mit dem Unterschied zwischen hellem Tag und dunkler Nacht hat Gott zunächst einmal die Zeit geschaffen. Das gibt es in keiner Schöpfungserzählung sonst auf der Welt. Zeit. Die Zeit umschließt das Lied. Der jüdische Theologe Heschel sagt, die Zeit ist das Lied Gottes. Am zweiten und dritten Tag macht Gott die Lebensräume. Am vierten Tag schenkt Gott mit den Gestirnen die Festzeiten. Am fünften und sechsten Tag werden dann die Lebensräume bevölkert. Auch der Mensch hat seinen Raum, sein Lebenshaus. Sechs Schöpfungstage, aber acht Schöpfungswerke. Warum hat nicht jedes Schöpfungswerk einen Tag alleine bekommen? Warum hat der Mensch nicht mal einen Tag für sich alleine? Es geht um diesen kunstvollen Aufbau. Der will uns zum siebten Tag führen. Der ist der Schlusspunkt, der Höhepunkt. Auf den läuft alles zu. Nicht, damit wir glauben, Gott hätte an 6 24-Stunden-Tagen die ganze Welt gemacht. Nein, die Tage bilden Strophen und besingen das Lebenshaus, um dann am siebten Tag Gott zu feiern. Und damit wird deutlich, der Ort der Begegnung mit Jahwe ist nicht mehr der Tempel, sondern die Zeit. Am siebten Tag, da können die Juden selbst in Babylon Jahwe begegnen. Mit dem siebten Tag als Treffpunkt mit Gott wird allen klar, wir können auch ohne den Tempel an Jahwe glauben. Gott wohnt in der Zeit. Wir sind auch in Babylon nicht gottlos. Mit dieser Betonung können die Deportierten überleben. Er ist da. Nicht immer und überall. Diese Sicht hatten die Juden damals noch nicht. Aber an jedem siebten Tag. Der siebte Tag ist die Einladung zum Rendezvous mit Gott. Und das erzählen die Priester nicht mit einer Predigt. Nein, sie singen ein Lied. Warum? Als Kind hatte ich Angst vor unserem dunklen Keller. Wie überwindet man diese Angst? Nicht mit naturwissenschaftlichen Erklärungen über Kellerarchitektur und Elektrizität. Nein, ich habe gesungen, laut gesungen. Deshalb ist das erste Schöpfungsgedicht für mich ein echtes Mutmachlied. Dieses Lied bringt Licht in die Nacht der Zweifel, Licht in finstere Sorgen und Ängste. Wenn alles wackelt und nichts mehr trägt und man nirgends mehr zu Hause ist, dann gibt dieses Lied Glaubensmut und Lebensmut. Amen.